Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag.
Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute unterwegs im Strafrecht. Wir sind Theresa und
Basti. Jeden Mittwoch erklären wir euch zusammen Strafrecht. Ich bin hier an der Universität wissenschaftlicher Mitarbeiter, daher für die Theorie zuständig und Theresa für die Praxis, denn Theresa ist Staatsanwältin und kümmert sich deswegen um das ganze Praktische hier. Aber natürlich berichtet sie jetzt nicht von ihren eigenen Fällen, die sie bearbeitet und auch sonst natürlich nichts aus der Behörde. Ist ja irgendwie klar. Wir haben deswegen immer BGH-Urteile für euch. Deswegen auch heute wieder ein BGH-Fall dabei. Was machen wir heute? Wir hatten in der letzten Folge Einführung in die Straßenverkehrsdelikte und da sind da auf viel Begeisterung gestoßen. Irgendwie Straßenverkehrsdelikte scheinen viele Leute zu interessieren. Ist auch super klausurrelevant, genau. Vielleicht nochmal so ein bisschen als Wiederholung. Wir befinden uns im Moment im Kapitel gemeingefährliche Straftaten. Also genau wie vorher bei der Brandstiftung. Wir werden auch heute ein Detail euch erklären, wie man diese beiden Bereiche irgendwie nicht miteinander verknüpft, sondern Verknüpfungen innerhalb herstellt. Das klingt jetzt noch ein bisschen abstrakt, das wird natürlich gleich etwas konkreter. Also, wir befinden uns jetzt in den Straßenverkehrsdelikten. Das sind Paragraph 315 und Paragraph 316. Und Paragraph 315, von 315 bis 315c, das sind konkrete Gefährdungsdelikte. Also wird ein Gefahrerfolg zur Vollendung des Delikts vorausgesetzt. Und Paragraph 316 ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt, also die Trunkenheit im Verkehr. Und alleine die Trunkenheit beim Autofahren ist so gefährlich, dass es nicht zu einer konkreten Gefahr kommen muss. Allein das Tun wird schon hier bestraft. Was ist Schutzgut? Wie gesagt, das ist ein bisschen umstritten, darum müssen wir uns nicht kümmern, wir brauchen das einfach nur so ein bisschen für den Sinn und Zweck, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und da gibt es verschiedene Ansichten, wir merken uns einfach, dass einmal Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs nach der herrschenden Meinung Schutzgut ist, aber natürlich wird auch Leben, körperliche Unversehrtheit und fremdes Eigentum geschützt.
Aber auf jeden Fall wird diese Schutzgutdiskussion problematisch bei der Rechtswidrigkeit, nämlich bei der rechtfertigen Einwilligung, da müsst ihr auf jeden Fall argumentieren. Geschütztes Rechtsgut, Sicherheit des Straßenverkehrs und darüber hinaus auch Individualrechtsgüter. Aber da kommen wir dann später drauf.
Genau. Und die Individualrechtsgüter, die stehen ja auch selbst drin, ne? Und zwar im sogenannten dritten Schritt von unserem dreistufigen Aufbau, auf den wir jetzt kommen. Denn dort steht eben, dadurch Leib oder Leben eines Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet wird. Das heißt, irgendwie ist schon offensichtlich, dass natürlich auch diese Individualrechtsgüter von Paragraph 315b geschützt werden. Aber bevor wir jetzt hier irgendwie besonders groß einsteigen in die Erklärung, Theresa, lest doch mal bitte den Paragraph 315b Absatz 1 bis Absatz 5 vor.
315b, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr. Absatz 1. Wer die Sicherheit des Straßenverkehrs dadurch beeinträchtigt, dass er erstens Anlagen oder Fahrzeuge zerstört, beschädigt oder beseitigt, zweitens Hindernisse bereitet oder drittens einen ähnlichen ebenso gefährlichen Eingriff vornimmt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Absatz 2, der Versuch ist strafbar. Absatz 3, handelt der Täter unter den Voraussetzungen des Paragraphen 315 Absatz 3, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von 1 Jahr bis zu 10 Jahren. In minderschweren Fällen Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren. Absatz 4. Wer in den Fällen des Absatz 1 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Absatz 5. Wer in den Fällen des Absatz 1 fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Genau, haben wir also uns den einmal durchgelesen. Jetzt schauen wir uns den ein bisschen im Überblick an. Also, Wir haben erstmal Paragraph 315b Absatz 1 Nummer 1 bis 3. Das ist ein konkretes Gefährdungsdelikt. Und hier kommt eine Sache zum Tragen, die eigentlich beim Paragraph 315b am wichtigsten ist. Es gibt zwei ganz wichtige Dinge, die wir uns bei Paragraph 315b merken müssen. Und das ist die erste. Und zwar, dass man immer, wenn man den Paragraph 315b Absatz 1 prüft, den immer dreistufig prüft. Also man hat drei Stufen, die man prüft. Und zwar die erste überprüft man, ob die Tathandlung erfüllt ist. Also die Tathandlung aus Nummer 1 bis Nummer 3. Lest doch gerade nochmal Nummer 1 vor, Theresa.
Anlagen oder Fahrzeuge zerstört, beschädigt oder beseitigt. Zweitens Hindernisse bereitet oder drittens einen ähnlichen, ebenso gefährlichen Eingriff vornimmt. Also ein verkehrsfremder Eingriff, ein verkehrsfeindliches Verhalten ist hier Voraussetzung.
Genau, also einer von diesen drei Nummern prüft ihr, schaut euch an, ob die Voraussetzungen vorliegen und dann habt ihr aber erst die erste Stufe erfüllt. Dann kommen nämlich noch zwei weitere Stufen. Und zwar die zweite Stufe ist, dass sich aus dieser Tathandlung muss eine Beeinträchtigung der Sicherheit des Straßenverkehrs resultieren. Und das ist dann Stufe 2. Und die Stufe 3 ist, und das muss dann im weiteren Verlauf zum Eintritt einer konkreten Gefahr führen. Also anders formuliert, durch eine Tathandlung muss eine abstrakte Gefahr, also Stufe 2, geschaffen werden, die sich dann zu einer konkreten Gefahr verdichtet. Das ist dann Stufe 3. Jetzt gibt es ein BGH-Slang, den man überall liest und sich einfach merken muss. Und zwar muss keine zeitliche Zäsur zwischen Schritt 2, also der abstrakten Gefahr, und Schritt 3 der konkreten Gefahr geben. Es genügt, wenn diese irgendwie gedanklich trennbar sind. Was heißt jetzt gedanklich trennbar? Das müssen wir jetzt noch nicht klären. Wir schauen es uns ja nur im Überblick an. Wenn wir uns die abstrakte und die konkrete Gefahr ein bisschen genauer anschauen, dann werden wir das nochmal ein bisschen aufdröseln. Die Nummer 3, also der dritte Schritt, dieses Verdichten zu einer konkreten Gefahr, da gibt es Rechtsprechung zu. Und diese Rechtsprechung beginnt mit dem Urteil, das wir heute mitgebracht haben. Es ist wichtig, dass man sich da bestimmte Begriffe hier merkt. Und zwar liegt eine konkrete Gefahr dann vor, wenn es sich zu einem sogenannten Beinahe-Unfall entwickelt hat, die Situation. Das ist jetzt noch ein bisschen schwammig, man weiß nicht genau, was das bedeutet, aber das werden wir uns gleich in Ruhe in dem Fall anschauen, den Theresa dann vorlesen wird. Dann gibt es noch Paragraph 315b Absatz 3 und der verweist eben auf die Qualifikation des Paragraph 315 Absatz 3, also nicht B, sondern den ganz normalen Paragraph 315, den wir uns jetzt noch nicht angeschaut haben. Und eben diese Verweistechnik, die kennen wir jetzt schon aus der Brandstiftung. Also wenn von irgendwo weiter unten nach oben in den anderen Paragraphen verwiesen wird. Das ist ganz klassisch, eben für diese gemeingefährlichen Straftaten, dass irgendwie das eine noch auf dem anderen aufbaut und man dann sich einfach des Wortlauts eines anderen Paragraphen bedient. Das kennen wir also schon. Gut, dann gibt es noch Paragraph 315b Absatz 2, den habe ich jetzt übersprungen, weil da einfach nur drin steht, dass Absatz 1 der Versuch strafbar ist. Warum, Theresa, kannst du dir vorstellen, warum das jetzt in Absatz 2 steht und irgendwie nicht in Absatz 5? Warum steht das so weit oben? Da kommen ja noch ein paar Absätze.
Das ist auch immer eine wunderbare Frage für die mündliche Prüfung. Merkt euch das also. Und zwar schaut ihr zunächst in Paragraph 23 rein. Strafbarkeit des Versuchs. Und hier steht in Absatz 1, der Versuch eines Verbrechens ist stets strafbar. Der Versuch eines Vergehens nur dann, wenn das Gesetz es ausdrücklich bestimmt. Also hieraus könnt ihr schließen, wenn der Gesetzgeber, wie jetzt hier in Paragraph 315b Absatz 2 ausdrücklich reinschreibt, dass der Versuch strafbar ist. Ja, warum wohl? Weil Absatz 1 nur ein Vergehen ist und kein Verbrechen. Und wo steht das, was Verbrechen und Vergehen sind? Das steht in Paragraph 12. Hier in Absatz 1, Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht werden. Und Absatz 2, Vergehen sind solche rechtswidrige Taten, die Mindestmaß mit einer geringeren Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bedroht sind.
Genau.
Und geil. 315b, ihr seht, da steht drin in Absatz 1 bis zu 5 Jahren. Also hier gilt das Mindestmaß. Es wird nicht erhöht, deshalb steht in Absatz 2 die Strafbarkeit des Versuchs.
Genau. Ein paar Basics auch nochmal wiederholt. Und warum das jetzt in Absatz 2 steht und nicht weiter unten, liegt einfach daran, dass, wenn wir uns den Absatz 3 anschauen, der Absatz 3 allein schon von der Freiheitsstrafe als Verbrechen eingeordnet wird, weil die Mindestfreiheitsstrafe über einem Jahr liegt. Das heißt, es muss nicht weiter unten stehen, sondern das steht schon genau an der richtigen Stelle. Genau, so, dann kommt noch Paragraph 315b Absatz 4. Das ist eine Vorsatz-Fahrlässigkeitskombination. Schauen wir uns dann natürlich zum gegebenen Zeitpunkt an. Und Paragraph 315b Absatz 5 ist eine Fahrlässigkeit-Fahrlässigkeitskombination. Klingt schon richtig grausam.
Ist es aber nicht.
Ist es, ja, werden wir uns dann zu gegebener Zeit in Ruhe anschauen.
Prüft man ja nur wie Fahrlässigkeit.
Ja.
Das könnt ihr ja.
Fahrlässigkeit ist natürlich leicht, deswegen wird euch das natürlich auch nicht sonderlich schwer fallen. Und ja, genau, jetzt kommt ein Fall. Theresa hat den mitgebracht. Und zwar ist das der Fall BGH-Beschluss vom 4.19.1995, 4 STR 471-94, wer das gerne nachlesen möchte. Und das ist sozusagen ein Klassiker für Paragraph 315b und zugleich Beginn der Rechtsprechung zum sogenannten Beinahe-Unfall. Wir haben ja gesagt, der Beinahe-Unfall, kurz vorab, ist praktisch, ich sage jetzt mal einfach pauschal, die Definition für eure dritte Stufe. Ne? Wir haben ja gesagt, Paragraph 315b Absatz 1 prüft man dreistufig. Tathandlung, abstrakte Gefahr, konkrete Gefahr. Und was eine konkrete Gefahr ist, hat hier der BGH ein bisschen genauer formuliert. Bitteschön.
Und zwar der Fall konkrete Straßenverkehrsgefährdung bei durchtrenntem Bremsschlauch. Der Angeklagte konnte sich nicht damit abfinden, dass Frau W. sich von ihm getrennt und ihn aus ihrer Wohnung rausgeworfen hatte. Er entschloss sich, ihr einen Denkzettel zu verpassen, damit sie ihre Haltung ändern und wieder zu ihm zurückkehren würde. In der Absicht, ihr einen richtigen Schrecken einzujagen, durchtrennte der Angeklagte an dem Frau W. gehörenden PKW den zum rechten Hinterrad führenden Bremsschlauch. Bei der anschließenden Fahrt mit dem Fahrzeug, die Frau W. gemeinsam mit ihrer Tochter unternahm, bemerkte sie die Manipulation zunächst nicht. Nachdem sie über einige hundert Meter hinweg mit einer Geschwindigkeit von etwa 40 Kilometer pro Stunde gefahren war, musste sie vor einer rotlicht zeigenden Ampel anhalten. Als sie nunmehr das Bremspedal betätigte, merkte sie zu ihrem Schrecken, dass die Bremse nicht funktionierte. Frau W. griff instinktiv zur Handbremse und zog diese an, sodass sie schließlich auf dem Fußgängerüberweg zum Stillstand kam. Zur rechtlichen Würdigung führt das LG aus. Der Angeklagte habe sich damit des vollendeten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gemäß § 315b Absatz 1 Nummer 1 StGB schuldig gemacht. Als Folge der Beschädigung des Bremsschlauchs sei bereits mit der Aufnahme der Fahrt eine konkrete Gefahr für Leib und Leben Frau Wes und ihrer Tochter sowie für fremde Sachen von bedeutendem Wert, den PKW, entstanden. Da der Angeklagte in der Absicht gehandelt habe, einen Unglücksfall herbeizuführen, lägen auch die qualifizierenden Voraussetzungen des § 315b Absatz 3 in Verbindung mit 315 Absatz 3 Nummer 1 vor.
Genau, vielen Dank erstmal fürs Vorlesen. Wir werden uns am Ende der Folge die Lösung anschauen, weil vorher wollen wir uns noch ein bisschen was Allgemeines erarbeiten. Vielleicht nochmal als kurzen Hinweis auf dieses Urteil. Dort ist auch wirklich schön dieser dreistufige Aufbau ausformuliert vom BGH. Das heißt, das könnt ihr euch auch mal parallel einfach durchlesen, dass ihr seht, dass man da wirklich so eine dreistufige Prüfung vornimmt. Tathandlung, abstrakte Gefahr und konkrete Gefahr. Okay. Aber vorab jetzt noch etwas Allgemeines, dass wir das noch ein bisschen besser einordnen können. Auch gleich der Prüfungsaufbau zu Paragraph 315b. Aber ich will euch nochmal kurz erklären, was überhaupt dieser 315b ist. Grundsätzlich hat sich der Gesetzgeber nämlich bei Paragraph 315b und Paragraph 315c eigentlich relativ clevere Gedanken gemacht. Und zwar wollte er das so gut wie möglich systematisch lösen. Nach seiner Vorstellung wollte er gerne jetzt im Paragraph 315b, also den wir uns gerade angucken, den wollte er praktisch nur für verkehrsfremde Eingriffe reservieren. Also wenn jemand von außen in den Verkehr eingreift. Bei Paragraph 315c wollte er jetzt alle Handlungen, die sich in der Verletzung einer für den Verkehr geltenden Verhaltensregelung erschöpfen. Also er wollte praktisch im Paragraph 315c alles, was als inneres Fehlverhalten qualifiziert wird, als inneres Fehlverhalten eines Verkehrsteilnehmers, zu qualifizieren ist. Das vorschriftswidrige Verkehrsverhalten fällt also unter § 315c. Also Grundsatz, § 315b, nur verkehrsfremde Eingriffe und § 315c nur Eingriffe aus dem Inneren. Also wenn sich jemand als Verkehrsteilnehmer grob verkehrswidrig, grob rücksichtslos, was auch immer verhält. Das ist also der Grundsatz. Ausnahme ist natürlich, und das wird Theresa bestätigen können, das zweitwichtigste, was wir beim 315b lernen müssen, neben dem dreistufigen Aufbau, habe ich ja am Anfang gesagt, gibt es noch eine andere Sache, die sehr wichtig ist. Und das ist eben der verkehrsfeindliche Inneneingriff, dass auch ein verkehrsfeindlicher Inneneingriff als Ausnahme auch unter § 315b fallen kann. Das ist aber eine absolute Ausnahme und deswegen auch entsprechend wichtig. Aber man darf den nicht inflationär benutzen, diesen Begriff des verkehrsfeindlichen Inneneingriffs, weil man sonst den Grundsatz eben kaputt macht.
Ja, und ich finde, man kann es ganz schön sehen, was Sebastian gerade erklärt hat, schon in der Überschrift von 315b. Da steht ja gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr. Also daraus, wenn ihr euch das innen unterstreicht, in der Klausur fällt euch dann auf, okay, das erfasst von außen kommende Eingriffe in den Straßenverkehr. Und bei 315c steht drin, Gefährdung des Straßenverkehrs wäre im Straßenverkehr.
Mhm, guter Hinweis. Ja.
Ich finde daran, wenn man auch einen kurzen Blackout hat, kann man sich dann in der Klausur nochmal orientieren, dass dann eben von 315c als Lex Specialis abschließend geregelt ist, das vorschriftswidrige Verhalten im ruhenden und fließenden Verkehr. Und so wie Sebastian gesagt hat, das ist auch der absolute Klausurklassiker. Na, wenn man sich im Straßenverkehr bewegt, meistens mit einem PKW, ist man ja im fließenden Verkehr, also grundsätzlich abschließend 315c. Außer es handelt sich um einen verkehrsfremden, verkehrsfeindlichen Eingriff, wenn ein Verkehrsvorgang zu einem Eingriff in den Straßenverkehr pervertiert wird.
Genau. Und mehr wollen wir dazu heute eigentlich auch nicht sagen, weil das ist wie gesagt die Ausnahme. Und ich möchte nicht, dass ihr über Ausnahmen lernt, sondern erstmal den Grundsatz beherrscht. Und der Grundsatz ist eben, dass, wie Theresa richtig gesagt hat, § 315b nur für Verkehrsfremde von außen Eingriffe ist und der § 315c irgendwie halt ein Verkehrsverhalten, was vorschriftswidrig ist, das halt sanktioniert wird. Und die Ausnahme, wie gesagt, gucken wir uns in einer großen Folge so selbst an. Jetzt kommen wir mal zum Prüfungsaufbau, damit wir auch gleich die Klausur oder das Urteil richtig lösen können. Und zwar ist bei § 315b Absatz 1 gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, wird das folgendermaßen geprüft. Tatbestand, natürlich, wenn man möchte, in objektiver und subjektiver Tatbestand eingeteilt. Dann kann man unter klein a lösen, verkehrsfremder Eingriff. Hier prüft man also die Tathandlung Nummer 1 bis Nummer 3. Werbung. Auch heute haben wir eine Empfehlung wieder für euch von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag und wieder so ein bisschen speziell auf diese und die nächste Folge bezogen. Oder eigentlich auf diese Folge, sagen wir, weil wir eben über den Versuch und die Strafbarkeit des Versuchs gesprochen haben. Da wird bei vielen hoffentlich geklingelt haben, allgemeiner Teil, Strafrecht, habe ich vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm. Da könnt ihr euch das Buch vom Nomos Verlag Strafrecht allgemeiner Teil von Kindhäuser Zimmermann, also Kindhäuser hat ja auch diesen Kommentar, den wir gerne mal empfehlen, rausgebracht. Und dort ist es schematisch sehr gut aufgearbeitet. Allgemeiner Teil, viele Prüfungsschemata, wie gesagt, das finde ich immer wichtig.
Und vor allem auch Fahrlässigkeit.
Vor allem auch Fahrlässigkeit. Wir machen ja noch die Fahrlässigkeit. Fahrlässigkeitskombination bei den Straßenverkehrsdelikten. Das sorgt schon mal für Begeisterung, also jedenfalls bei mir. Ich habe Fahrlässigkeit nie gerne gemacht, aber es ist einfach wichtig und auch die Fahrlässigkeit ist hier drin gut beschrieben. Also wenn ihr da mal reinschauen wollt, macht das gerne. Werbung Ende. Dann B, dadurch Beeinträchtigung der Sicherheit des Straßenverkehrs. C, dadurch konkrete verkehrsspezifische Gefahr für Leib oder Leben eines anderen Menschen oder eine fremde Sache von bedeutendem Wert. Dann subjektiver Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld und dann auf die Qualifikation achten, und zwar die aus § 315b Absatz 3 in Verbindung mit § 315 Absatz 3. Das haben wir ja eben schon darauf hingewiesen, diese Verweistechnik, die wir nutzen, kommt dann auch, wie in der Brandstiftung, auch hier bei den Straßenverkehrsdelikten zum Tragen.
Genau, und wichtig ist, dass Nummer 1 von 315 Absatz 3 eine Qualifikation ist und die Nummer 2 eine Erfolgsqualifikation.
Genau, Damit haben wir jetzt mal ein paar grundsätzliche Sachen abgehakt, wissen also ungefähr, was uns bei § 315b Absatz 1 erwartet. Und jetzt schauen wir uns mal an, was der BGH denn geschrieben hat zu unserem Fall, wo jemand den Bremsschlauch durchgeschnitten hat. Und zwar sagt der BGH zu dem Fall, die Voraussetzungen eines vollendeten Vergehens nach § 315b Absatz 1 StGB liegen nicht vor. Der Angeklagte hat zwar, indem er einen Bremsschlauch des PKWs durchtrennte, im Sinne des § 315b Absatz 1 Nummer 1 StGB ein Fahrzeug beschädigt und dadurch die Sicherheit des Straßenverkehrs beeinträchtigt. Also er hat, der BGH sagt, Tathandlung Stufe 1 erfüllt, Stufe 2, also dadurch die Sicherheit des Straßenverkehrs beeinträchtigt, auch erfüllt. Entgegen der Auffassung des Landgerichts ist es aber infolge dieser Handlung nicht zu der vom Tatbestand vorausgesetzten Gefahr für Leib oder Leben eines anderen oder fremden Sachen von bedeutendem Wert gekommen. Allerdings kann sich die Strafkammer für ihre Würdigung auf die bisherige Rechtsprechung des Senats berufen. Jetzt ist es nämlich wichtig, weil eigentlich hat die Strafkammer grundsätzlich nichts falsch gemacht, weil sie hat sich auf die bisherige Rechtsprechung des Senats berufen. Diese wird aber jetzt geändert, und zwar indem man den Begriff des Beinahe-Unfalls das erste Mal einführt. Also, kurz zur Erinnerung, wir befinden uns gerade auf Stufe 3. Also wir prüfen, liegt auch eine konkrete Gefahr vor. Und hierzu sagt jetzt der BGH. Erstmal noch zu der alten Rechtsprechung. Danach liegt, wenn ein Bremsschlauch durchtrennt wurde, wegen des besonders hohen Unfallrisikos, die erforderliche konkrete Gefährdung für den betroffenen Fahrer und sein Fahrzeug in der Regel bereits darin, dass dieser das defekte Fahrzeug startet, um am Straßenverkehr teilzunehmen. Eine Ausnahme ist für einen Fall anerkannt worden, in dem der Fahrer die Beschädigung der Bremsen schon nach einer Fahrtstrecke von wenigen Metern noch auf einem Parkplatz vor dem Einbiegen in eine Straße bemerkte. An dieser Rechtsprechung hält der Senat nach erneuter Überprüfung nicht fest. Das heißt, er ändert seine Rechtsprechung in Bezug auf Stufe 3. Wie er bereits in seiner nach § 315c StGB betreffenden Entscheidung vom 30.03.1995 ausgeführt hat, kann eine konkrete Gefahr, soll die Grenze zur abstrakten Gefahr nicht verwischt werden, nur dann angenommen werden, wenn die Tathandlung über die ihr innenwohnende latente Gefährlichkeit hinaus im Hinblick auf einen bestimmten Vorgang in eine kritische Situation geführt hat. In dieser Situation muss, was nach der allgemeinen Lebenserfahrung aufgrund einer objektiv nachträglichen Prognose zu beurteilen ist, die Sicherheit einer bestimmten Person oder Sache so stark beeinträchtigt worden sein, dass es nur noch vom Zufall abhängt, ob das Rechtsgut verletzt wurde oder nicht. Erforderlich ist ein Beinahe-Unfall, also ein Geschehen, bei dem ein unbeteiligter Beobachter zu der Einschätzung gelangt, dass das noch einmal gut gegangen sei. Und das ist jetzt auch die Phase, die ihr auswendig lernen solltet. Also dieses in dieser Situation muss, was nach der allgemeinen Lebenserfahrung aufgrund einer objektiv nachträglichen Prognose zu beurteilen ist, die Sicherheit einer bestimmten Person oder Sache so stark beeinträchtigt worden sein, dass es nur noch vom Zufall abhängt, ob das Rechtsgut verletzt wird oder nicht. Erforderlich ist ein Beinahe-Unfall, also ein Geschehen, bei dem ein unbeteiligter Beobachter zur Einschätzung gelangt, dass das noch einmal gut gegangen sei. Das ist das, was jetzt der Beinahe-Unfall ist. Eure Definition für die konkrete Gefahr ab jetzt ist. Jetzt noch in diesem Fall die spezielle Begründung. Diese Erwägungen gelten auch für die von § 315b StGB vorausgesetzte konkrete Gefahr. Danach kann die bloße Inbetriebnahme eines Fahrzeugs, dessen Bremsanlage der Täter beschädigt hat, für die Annahme einer solchen Gefahr nicht ausreichen. Allerdings birgt die Fahrt mit einem Fahrzeug ohne funktionstüchtige Bremsen, namentlich für Fahrer und Beifahrer, ein besonders hohes Unfallrisiko. Die Steigerung des allgemeinen Unfallsrisikos stellt sich aber, nicht anders als dieses selbst, auch wenn sie erheblich ist, lediglich als eine abstrakte, für § 315b nicht ausreichende Gefahr dar. Zu einer Verkehrssituation, die daran gemessen die Annahme einer konkreten Gefahr rechtfertigt, ist es nach den vom Landgericht getroffenen Feststellungen nicht gekommen. Frau W. konnte ihr Fahrzeug ohne weiteres dadurch abbremsen, dass sie instinktiv die Handbremse zog. Eine Kollision mit anderen Fahrzeugen oder sonstigen Gegenständen drohte zu keiner Zeit. Allerdings kam der PKW erst auf dem Fußgängerweg zum Stehen. Auch im Hinblick darauf war eine konkrete Gefährdung aber nicht gegeben. Nach den Feststellungen befanden sich auf dem Fußgängerweg offensichtlich keine Fußgänger. Das heißt, es wird hier wirklich im konkreten Einzelfall überprüft, wurde hier jetzt jemand gefährdet, sodass es zu einem sogenannten Beinahe-Unfall gekommen ist. Das muss euer Leitfaden für die Argumentation sein. Genau, leitet auch so ein bisschen praktisch das ein, was wir jetzt in Zukunft ja immer öfter machen, indem wir euch irgendwie Urteile mitbringen, die auch größere Relevanz haben, also BGH-Urteile, die auch wirklich entscheidend sind, die Rechtsprechung geprägt haben und wo ihr dann praktisch die Definition einfach nehmen könnt. Und wir nennen euch da die Definition jetzt zum Beispiel vom beinahe Unfall, also der konkreten Gefahr, könnt ihr einfach so abpinseln und bekommt dann da die Punkte. Genau. Und damit hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Da schauen wir uns den Paragraph 315b Absatz 1 Nummer 1 etwas genauer an und haben auch da dann wieder einen Fall dabei. Bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.